Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Schönen guten Abend. Nichts war wie erwartet beim dritten Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck. Gleich ein Gespräch mit unserem Reporter über die Wetterbedingungen und wer jetzt die besten Aussichten hat auf den Gesamtsieg. Wir schauen voraus auf das, was uns 2020 im Sport erwartet. Die Handball-EM, die Olympischen Spiele in Tokio, aber auch auf einen Termin, in dem es direkt um die Milliarden geht. Die Fernsehrechte für die Bundesliga werden dieses Jahr neu vergeben. Über den Wert der Liga und die möglichen Auswirkungen ein Interview in dieser Sendung. Und wir sprechen mit dem deutschen Tennisprofi, der 2019 seinen Durchbruch auf der Tour erlebte, Dominik Köpfer, über seine Vorsätze für 2020 und über Australien, das Land, in dem die Saison beginnt, während dort schlimme Feuer wüten. Der deutsche Skispringer Karl Geiger war Mitfavorit beim dritten Springen der Vierschanzentournee, aber der Bergisel war tückisch heute in Innsbruck. Am besten meisterte die Wetterbedingungen der Norweger Marius Lindvik, der war ja schon beim Neujahrsspringen ganz vorne. Karl Geiger wurde nur Achter, Stefan Laie war auf Platz 5 bester Deutscher. Ich habe kurz nach dem Springen mit Reporter Edgar Endres vor Ort sprechen können. Erste Frage an ihn: Hat heute der gewonnen, der am meisten Glück mit dem Wetter hatte, oder ist die Rechnung nicht ganz so einfach?
Nee, sie ist nicht ganz so einfach. Marius Lindvik ist momentan in einer überragenden Form. Der 21-jährige Norweger hat ja auch schon in Garmisch-Partenkirchen mit dem Einstellung des Schanzenrekords gezeigt, was er momentan drauf hat. Auch in Oberstdorf im ersten Durchgang die Bestzwei der Zeit ist da ein bisschen zurückgefallen. Also Lindvik springt momentan fast in einer eigenen Liga, hatte aber am Ende doch nur 1,3 Punkte Vorsprung auf David Kubacki. Der Pole ist bärenstark. Also die beiden könnten wahrscheinlich und werden wohl auch dann den Gesamtsieg bei der Tournee ausmachen.
Jetzt haben ja viele erwartet, dass Karl Geiger auch wieder ganz vorne mitspringt. Vielleicht können Sie noch mal erklären, wie die Bedingungen bei seinen Sprüngen waren.
Der erste Durchgang war für Karl Geiger mega schwer. Der Wind ist eingeschlafen. Zuvor gab es kräftigen Aufwind. Das heißt, man konnte sich quasi auf ein Luftkissen drauflegen. Bei Geiger war das nicht mehr der Fall. Zudem hat er Regen eingesetzt und deshalb hatte Geiger keine schnelle Spur, keinen schnellen Ski, die Anlaufgeschwindigkeit zu gering und keine Weite, nur 117,5 Meter. Ein leichter technischer Fehler auch nur beim Absprung und die Quittung war Rang 23 nach dem ersten Durchgang. Aber Geiger ist eben auch ein Kämpfer. Im zweiten Durchgang 126 Meter und damit noch die Verbesserung auf Platz 8 und erhält sogar noch die Mini-Chance, aufrecht in der Gesamtwertung ganz nach vorne zu kommen.
Da kommen wir auch gleich noch dazu. Lassen Sie uns noch kurz beim Springen heute dann bleiben, bevor wir dann aufs Letzte schauen. Jetzt haben wir ja vor dieser Tournee und auch noch zu Beginn so viel über den Japaner Ryoyo Kobayashi gesprochen. Der wurde heute nur 14. Ein Leistungseinbruch bei ihm oder auch Wetterpech?
Wetterpech, ein bisschen Formschwäche, nicht mehr ganz so stark wie noch im letzten Jahr, als er wirklich alles gewinnen konnte. Aber er ist eben auch noch nicht ganz raus aus der Verlosung. Er liegt knapp hinter Karl Geiger in der Gesamtwertung auf Platz 4. Und wenn die vorderen Schwächen zeigen sollten, bin ich sicher, ist Kobayashi beim Finale in Bischofshofen da. Also, den dürfen wir nicht ganz vergessen. Vielleicht ist natürlich auch die ganz große Spannung bei ihm weg nach diesem grandiosen Grand Slam im letzten Jahr, nachdem er fast alles gewinnen konnte. Weltcup-Gesamtsieger, 4-Schanzenturniersieger. Nur bei der WM hat es nicht ganz hingehauen. Also vielleicht auch das eine Erklärung für die leichte Formschwäche von Ryoyo Kobayashi.
Und vor ihm stehen jetzt in der Reihenfolge David Kubacki, Marius Lindvik und dann Karl Geiger auf den ersten drei Plätzen. Jetzt müssen Sie uns ein bisschen beim Blick auf die Zahlen helfen. Was muss passieren in Bischofshofen, dass zum Beispiel Karl Geiger am Ende vielleicht doch noch den Gesamtsieg holt?
Also er muss zum einen David Kubacki holen. Der hat 7,5 Meter Vorsprung auf Karl Geiger und er muss auch Marius Lindvik überholen, aber der hat nur 2,5 Meter Vorsprung auf Karl Geiger. Das sind keine Weiten auf dieser großen Paul-Außerleiter-Schanze, die man nicht aufholen kann. Du brauchst natürlich Wetterglück, du brauchst einen super Aufwind, du brauchst den perfekten Sprung, aber da kann man schon mal in einem Durchgang 3-4 Meter rausholen, auch gegen die Allerbesten. Also Geiger hat sicherlich noch Mini-Chancen, aber eine Sache spricht eben dann doch gegen Karl Geiger. Eine Statistik: in den letzten 25 Jahren gewann tatsächlich 22 Mal derjenige, der als Gesamtführender nach Innsbruck, nach Bischofshofen angereist ist.
Die Einschätzung von ARD-Reporter Edgar Endres in Innsbruck. Dort ist auch Michaela Sachenbacher, die nach dem Springen mit den beiden besten Deutschen Karl Geiger und Stefan Laie ein Zwischenfazit ziehen konnte.
Karl Geiger, das war heute wieder der tückische Bergisel, oder?
Ja, ja.
Was war denn so schwierig?
Ja, der Wind hat dreht, das Wetter hat ein bisschen umgeschwappt und dann da muss man schon sehr gut Skispringen, ja.
Von Rang 23 im ersten Durchgang dann doch noch vor auf Rang 8, kann man sagen, ja, geht ja noch?
Ja, also ich glaube, das kann einem schon Auftrieb geben, weil die Form passt. Fehler können passieren, auch im ersten Durchgang, der Sprung war nicht ideal und wenn dann halt die Bedingungen dazukommen, dann wird es halt echt schwierig. Aber es kommt vor und prinzipiell auch im zweiten, ihr habt dann schon gesehen, es geht ja.
Mit welchen Gedanken gehen Sie jetzt nach Bischofshofen?
Ich ordne das jetzt heute Abend mal in Ruhe ein und dann schlafe ich in der Nacht drüber und dann sehen wir uns morgen wieder.
Stefan Laie ist bei uns, Platz 5, bester Deutscher heute in Innsbruck. Sind Sie damit zufrieden?
Definitiv, also es ist ähnlich wie letztes Jahr. Letztes Jahr war ich Vierter, dieses Jahr Fünfter. Die Sprünge waren okay, gut, ja, super Tag eigentlich für mich. Aber es ist natürlich irgendwo ein bisschen ein Wechselbad der Gefühle. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass der Karl vor mir ist. Leider nicht.
Der Gesamtwertung schaut es ja nicht so schlecht aus. Er hat einen Platz verloren, ist jetzt Dritter. Natürlich die Abstände nach vorne, aber was trauen Sie ihm noch zu?
Ich habe es gar nicht gesehen, wie viele Abstände es sind. Bischofshofen ist halt, man kann, wenn man die Kante nicht trifft, extrem viel verlieren eigentlich. Andererseits, wenn man wirklich einen guten Sprung hat, auch extrem viel rausholen, weil man kann weit springen, viele Punkte holen. Und auch die weiten Sprünge auch gut stehen, also das heißt hohe Haltungsnoten kriegen.
Stefan Laie und Karl Geiger im Gespräch mit Michaela Sachenbacher. Ebenfalls in den letzten Zügen ist das Großereignis der Skilangläufer, die Tour de Ski. Heute die vorletzte Etappe der Klassik-Sprint in Val di Fiemme. Peter Sänger berichtet.
Der Norweger Johannes Høsflot Klæbo bleibt das Maß aller Dinge. Als bester Sprinter der Welt gewinnt er die 6. Etappe der Tour de Ski und setzt sich, auch dank Zeitgutschriften, vor dem Schlusstag an die Spitze der Gesamtwertung. Genau eine Sekunde vor den Russen Alexander Bolschunow. Weitere 14 Sekunden zurück hat auch dessen Landsmann Sergej Ustjugow noch Chancen auf den Gesamtsieg. Bester Deutscher war Sebastian Eisenlauer auf einem guten 11. Platz. Lukas Bögl schied schon in der Qualifikation aus und rutscht in der Gesamtwertung auf Platz 18. Der Tagessieg bei den Frauen ging an die Slowenin Anna-Maria Lampic. Durch Platz 17 rutschte Katharina Hennig vor der Schlussetappe hoch auf die Alpe Tschermis auf den immer noch guten 10. Platz. Unter den ersten 5 Läuferinnen sind 4 aus Norwegen. Theresa Johaug liegt dabei nur 3 Sekunden vor Astrid Jakobsen. Bei Männern und Frauen ist am Schlusstag Spannung garantiert.
Der Weltcup in Winterberg ist für Europas Bobfahrer gleichzeitig die Europameisterschaft. Und bei dieser Heim-EM spielten die Deutschen ihre ganze Dominanz aus. Von gleich mehreren Titeln für die deutschen Bobfahrer berichtet Uli Schäfer.
Schwarz, Rot und Gold, das waren die Farben in Winterberg. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern feierten die deutschen Bobfahrer jeweils 3-fach Erfolge. Besonders groß war der Jubel bei Johannes Lochner. Der Bayer hat nämlich mit seiner Crew seinen Europameistertitel verteidigt. Er gewann den Weltcup im Viererbob, der auch als EM gewertet wurde.
Dass es heute noch für den ersten Platz gereicht hat, da sieht man dann, was da für Emotionen dann frei werden und was da für Druck abfällt. Und ich glaube, das war für uns jetzt wieder ein wirklich wichtiger und guter Tag für die ganze Saison.
Lochner wird im Viererbob die Saison zu Ende fahren, inklusive der WM im Februar in Altenberg. Ob er dort auch im Zweierbob zum Einsatz kommt, ist aber Stand jetzt mehr als fraglich.
Also jetzt erst einmal im Zweier fahren wir nichts mehr. Da müssen dann die Trainer entscheiden, wie es dann weitergeht, ob wir zur WM fahren oder nicht. Und je nachdem, wie das Jahr jetzt dann verläuft und ob die Motivation fürs nächste Jahr dann da ist, dann müssen wir halt dann einfach schauen, wie das Ganze jetzt sich so entwickelt.
Seine Teamkollegen aus Sachsen, Francesco Friedrich und Nico Walter, sind sowohl im kleinen als auch im großen Schlitten für die WM gesetzt. Olympiasieger Friedrich wurde bei der EM in Winterberg mit 200stel Sekunden Rückstand auf Lochner Zweiter. Nico Walter kam auf Platz 3. Auch die deutschen Frauen feierten einen 3-fach Erfolg. Den Sieg im Zweierbob holte sich Stefanie Schneider aus Sachsen. Sie gewann knapp vor Olympiasiegerin Mariama Jamanka und war selbst überrascht.
Eigentlich habe ich mit dem Ergebnis nicht gerechnet. Dachte eigentlich, sie macht das. Hätte sie ja auch fast. Aber wir hatten heute ein bisschen Glück auf unserer Seite. Und unten habe ich eine fliegen lassen und es hat gereicht.
Die junge Laura Nolte belegte bei ihrem Weltcup-Debüt Platz 3. Insgesamt war es ein super Wochenende für die Deutschen. 3 Rennen, 3 Siege und 8 von 9 möglichen Podestplätzen.
Vor einem Jahr startete Deutschland mit einem Großereignis vor der eigenen Haustür ins neue Jahr, die Handball-Weltmeisterschaft, die in Deutschland und Dänemark stattfand und bei der das deutsche Team zum ersten Mal seit 12 Jahren wieder ein Halbfinale erreichte bei einer WM. Die Hoffnungen hängen also nicht allzu tief für die Europameisterschaft in diesem Jahr. Die fängt kommende Woche an und das deutsche Team hat heute seine Form ausgelotet. Im Testspiel gegen Island hat das Team von Trainer Christian Prokop 33-25 gewonnen. ARD-Reporter Thomas Koos hat das Ganze in Mannheim verfolgt. Herr Koos, was hat Ihnen dieses Spiel über die EM-Form der deutschen Mannschaft verraten?
Dass wirklich alles möglich ist, das muss man sagen. Das war ein begeisternder Auftritt. Die 10.000 Fans haben die Mannschaft lange noch nach Spielschluss hier in der Mannheimer Arena mit Applaus verabschiedet. Und man hat gesehen, die deutsche Mannschaft hatte Spaß und jeder wollte sich ja heute zeigen. Und sie haben auf jeden Fall Selbstvertrauen getankt. Sicherlich das 33-25, das ist ein gutes Ergebnis. Aber am Ende waren die Isländer auch nicht mit der Bestbesetzung am Start. Mit Aron Palmarsson fehlte der entscheidende Spieler. Aber die Deutschen hatten Spaß, das hat man gesehen. Sie haben Selbstvertrauen getankt und unterm Strich ein verdienter Sieg. Der zeigt, die deutsche Mannschaft ist auf dem richtigen Weg.
Die Stärke der deutschen Mannschaft, das wissen zumindest die Kenner, das ist die Abwehr, Problemzone der Angriff. Da ist der Berliner Paul Drucks in die Spielmacherposition gerückt. Wie hat er Ihnen denn gefallen?
Der hat uns sehr, sehr gut gefallen. Jetzt muss ich einmal kurz dazwischen, weil hier gerade an der Technik rumgefummelt wird. Nicht, dass wir hier gleich auseinanderfallen,
weil
hier gerade die Stecker gezogen werden. Das wollte ich gerade verhindern.
Wir
ich bin
hier
gerade live auf Sendung. Vielen Dank. Genau. Also Paul Drucks hat das sehr gut gemacht. In der Anfangsviertelstunde sehr, sehr stark gespielt. Und dann hat Christian Prokop ihn auch gleich runtergenommen. Wollte natürlich die anderen auch testen. Also Paul Drucks ist der Spielmacher Nummer 1 ohne Wenn und Aber. Das kann man sagen. Die anderen haben da sicherlich noch Steigerungspotenzial. Das hat man gesehen im Angriffsspiel. Da gab es dann auch die technischen Fehler. Philipp Weber auf der Mittelposition oder auch der junge Marian Michalczek, der in meinen Augen auch teilweise sehr unglücklich agiert hat. Natürlich auch noch eine Option ist in der Abwehr. Also das Angriffsspiel mit doch einigen Tiefen, mit technischen Fehlern, aber Sie haben es angesprochen, die Abwehr, das ist das Prunkstück und eins ist klar, die deutsche Mannschaft hat 2 starke Torhüter. Im ersten Durchgang sahen wir einen überragenden Andreas Wolf mit 12 Paraden und dann nach der Pause hier vor den 10.000 Zuschauern kam der Oldie zum Einsatz, der 37-Jährige nach 5,5 Jahren Pause, Johannes Pitter, und er hat gleich die ersten 5 Bälle gehalten und dann später unter anderem auch noch 2 7-Meter er am Ende auch mit 10 gehaltenen Würfen, also im Tor hat Deutschland überhaupt kein Problem. Da hat sich der Bundestrainer, glaube ich, auf das richtige Torwartduo festgelegt. Die Abwehr auch mit verschiedenen Variationen, mal offensiv, mal defensiv, auch mal mit anderen Spielern hinten drin zusammengestellt. Also da gibt es viele Optionen in der Abwehr und im Tor, glaube ich, da wird das laufen. Das größte Problem wird sicherlich noch das Angriffsspiel, aber man hat ja noch einen Test am Montag in Wien gegen Österreich.
Wie das im Handball eben so ist, gab es ja auch einige verletzungsbedingte Absagen. Konnte sich denn jemand von den nicht so etablierten besonders empfehlen in Ihren Augen?
Also da muss man natürlich ganz klar auf den Rückraum schauen. Ich glaube, dass sich Philipp Weber, der vor 2 Jahren bei der Europameisterschaft ja dabei war, aber richtig enttäuscht hatte, dass der einen Schritt nach vorne gemacht hat, der junge Leipziger, der auf jeden Fall Marian Michalczek in Ansätzen, der sozusagen vielleicht an Nummer 2 hinter Paul Drucks auf der Mittelposition gesetzt. Kai Häfner hat heute nicht allzu viel gespielt, weil Christian Prokop, der Bundestrainer, den Stuttgarter David Schmidt dort natürlich sehen wollte. Der kam dann im 2. Durchgang hatte auch einige gute Ansätze. Außen haben wir kein Problem. Uwe Gensheimer, Tobias Reichmann sind gesetzt. Also im Rückraum, da muss, glaube ich, noch, muss man den letzten Test auf jeden Fall noch deutlich nutzen.
Es ziehen ja einige schon Parallelen zu 2016, als es auch einige Absagen gab und Deutschland am Ende mit einer Teamleistung den Titel holte. Sie waren ja damals auch schon Handball-Experte. Hat der jetzige Kader ähnliches Potenzial?
Ja, das kann man durchaus sagen. Damals fehlte der Kapitän Uwe Gensheimer und auch ein Patrick Winczek in der Abwehr. Also ich glaube, dass die deutsche Mannschaft sicherlich Potenzial hat, auch gerade was den Rückraum angeht. Aber es darf natürlich jetzt überhaupt keine Verletzung mehr dazukommen, denn 7 Ausfälle, das ist natürlich schon ein dickes Brett, das der Bundestrainer zu bohren hat. Das ist sicherlich ganz klar. Aber dass dieses Potenzial oder die, das, was er jetzt zur Verfügung hat, die Spieler, ich glaube, damit kann man auch bei der bevorstehenden Europameisterschaft weit kommen.
Danke nach Mannheim. Mannheim an Handballreporter Thomas Kos. Und bevor Thomas Kos nach Mannheim gefahren ist, hat er uns einen Beitrag überspielt, in dem er nochmal genau nachzeichnet, warum die anstehende EM so wichtig für das ganze Jahr der deutschen Handballer ist. Wie das alles mit dem Olympiaticket für Tokio zusammenhängt, das erzählt er uns jetzt.
Bei den Gedanken an die Olympischen Spiele strahlt er einfach nur. Der Handballer des Jahres, Kreisläufer Patrick Winczek.
Wenn man die 5 Ringe sieht, dann leuchten die Augen, dann kriegt man Gänsehaut.
Tokio ist der Traum für Kapitän Uwe Genzhammer und seine Kollegen.
Wir waren in Rio bei den Olympischen Spielen, haben die Bronzemedaille gewinnen können. Und zwar für uns alle ein einmaliges Erlebnis. Wir wollen unbedingt wieder dieses Gefühl verspüren, bei dem größten Sportereignis der Welt dabei zu sein.
Als ich damals aus Rio nach Hause geflogen bin, habe ich gedacht, das wäre schon geil, sowas nochmal mitzuerleben.
Sagt Rückraumspieler Paul Drucks. Doch um das noch einmal erleben zu können, müssen die deutschen Handballer noch das Olympiaticket lösen. Die erste Möglichkeit bietet sich bei der EM in Norwegen, Österreich und Schweden. Als Europameister wäre Deutschland direkt in Tokio dabei. Oder als Endspielteilnehmer gegen den bereits qualifizierten Weltmeister Dänemark. Nach Platz 4 bei der Heim-WM soll es einen Schritt weiter gehen, gibt Bundestrainer Christian Prokop die Richtung vor.
Das heißt, dass wir das Halbfinale erreichen wollen und wenn möglich den Schritt weiter gehen wollen als noch beim Heimturnier.
Die Chancen stehen nicht schlecht. Deutschland hatte bei der EM-Auslosung viel Glück. Das Prokop-Team trifft in der Vorrunde auf die beiden Außenseiter Niederlande und Lettland sowie Titelverteidiger Spanien. Und auch in einer möglichen Hauptrunde hätte es die DAB-Auswahl und Uwe Genzhammer deutlich härter treffen können.
Es hat Lust auf mehr gemacht, das letzte Turnier. Wir werden wieder angreifen.
Sollte es bei der EM nicht mit dem Tokio-Ticket klappen, haben Deutschlands Handballer noch eine zweite Chance. Mitte April in Berlin bei einem Olympia-Quali-Turnier. Spätestens dort soll der große Traum für Patrick Winczek und Co. wahr werden.
Ich glaube, für jeden Spieler ist ein Traum, bei Olympia dabei zu sein und wir wollen unbedingt dahin, natürlich.
Ja, Olympia, ein Traum für viele Athletinnen und Athleten in diesem Jahr. Das Olympiajahr ist da und zum Jahreswechsel hat IOC-Präsident Thomas Bach in seiner Neujahresbotschaft Athletinnen und Athleten nochmals dazu aufgefordert, die Spiele nicht für politische Botschaften zu nutzen. Das IOC stemme sich gegen die wachsende Politisierung des Sports. Es wird spannend zu beobachten, ob sich Athletinnen und Athleten daran halten werden, in einer Zeit, in der viele mit kritischen Worten nicht mehr hinterm Berg halten. Wir schauen zum Jahresbeginn einmal genauer nach Tokio, wo eifrig gebaut wird für diese Spiele. Ich konnte vor der Sendung mit ARD-Korrespondent Martin Fritz über seine aktuellen Eindrücke aus der Olympiastadt sprechen. Er hat erzählt, wie stark die Stadt schon jetzt im Zeichen der Spiele steht.
Ja, wir haben schon so eine Atmosphäre, dass 2020 das Olympiajahr sein wird. Im Prinzip sehen wir das Logo für die Sommerspiele und für die Paralympischen Spiele schon seit mehr als 2 Jahren überall. Sehr viele Firmen haben sich als Sponsoren engagiert und dürfen dieses Zeichen benutzen. Insofern ist es ja fast omnipräsent. Und wir haben ja auch mehrere Lotterien gehabt für die Olympiatickets, für die Eintrittskarten. Die Nachfrage war gewaltig. Die meisten Leute haben keine Karten bekommen. So groß war der Ansturm. Also man hat schon das Gefühl, dass dieses Jahr jetzt ein schönes, rundes Olympiajahr werden wird.
Im Hafen werden ja Anfang des Jahres jetzt mehrere Wettkampfstätten eingeweiht. Es gab und gibt ja auch einige Baustellen in Tokio für Olympia. Wie weit ist die Stadt denn, was die Vorbereitungen angeht?
Ja, IOC-Präsident Thomas Bach hat die Organisatoren ja schon vor ein paar Monaten gelobt. So weit wie Tokio sei kein einziger Austragungsort bisher gewesen in der Vorbereitung. Also mehr als die Hälfte der Sportstätten sind schon fertig und eingeweiht und eröffnet. Und der Rest wird auch im Zeitplan bleiben, denke ich mal. Also mit sowas sind die Japaner immer extrem gut. Und ihr ganzer Ehrgeiz geht auch darin, dass sie dann ihren selbstgesetzten Zeitplan einhalten.
Vor 5 Jahren hat der damalige Gouverneur Matsui von Tokio noch für die Paralympics eine barrierefreie Stadt versprochen. Und Tokio sollte eine Wasserstoffstadt werden, eine Wasserstoffgesellschaft hat er sogar da genannt. Sehen Sie davon etwas umgesetzt?
Ich denke schon. Also wir haben im Prinzip schon seit 10 Jahren hier einen Trend, dass sämtliche U- und S-Bahn-Station umgebaut werden für Behinderte und alte Leute. Dies ist die am weitesten gealterte Gesellschaft der Welt. Und da hat man sich schon auch ohne die Olympischen Spiele dran angepasst. Also das werden wir sehen. Natürlich wird es sicherlich ein paar Beschwerden geben. Nicht jede Treppe ist irgendwie behindertengerecht und rollstuhlgerecht. Aber insgesamt kann man schon sehen, eine gewaltige Anstrengung. Zum Beispiel auch Tokio ist die einzige Stadt der Welt, die komplett sich auf Blinde eingestellt hat. Also überall auf dem Boden gibt es diese Markierungen, die Blinde mit ihren Schuhen spüren können. Das ist sogar eine japanische Erfindung. Also da kann man schon große Anstrengungen sehen.
Es ist ja oft so, dass Olympische Spiele mit der Hoffnung auf einen wirtschaftlichen Schub verknüpft werden, obwohl es da ja durchaus auch gegenläufige Erfahrungen in Olympiastädten gibt. Wie stark werden in Japan diese Spiele auch in den Medien noch an das Versprechen nach wirtschaftlichem Aufschwung gebunden?
Also hier ist natürlich ein großes Thema die Kosten dieser Spiele. Also das ist ja trotz einiger Einsparungen, die dann zum Beispiel beim Olympiastadion gemacht wurden, völlig aus dem Ruder gelaufen. Wir hatten jetzt vor ein paar Tagen erst wieder eine unabhängige Schätzung. Danach kosten diese Spiele fast 27 Milliarden Euro. Das ist mindestens 50% mehr, als vorher versprochen wurde. Man kann natürlich umgekehrt sagen, diese 27 Milliarden Euro sind natürlich eine gute Investition in die Wirtschaft. Die lassen die Konjunktur laufen. Tokio hat seine Infrastruktur erheblich modernisiert. Also dieses alte Olympiastadion war wirklich kaum noch zu besuchen. Das neue ist wirklich sensationell schön und eindrucksvoll. Also da hat die Stadt einen großen Sprung gemacht und insofern haben sich diese Investitionen letzten Endes doch ausgezahlt.
Die No-Olympics-Bewegung in Japan erschien zuletzt als eher klein, was möglicherweise ja auch eine kulturelle Frage auch hinsichtlich der Protestkultur ist. Wo können Sie dennoch kritische Stimmen ausmachen?
Ja, es gibt hier schon natürlich kritische Stimmen. Also die Medien haben schon festgestellt, dass zwei Versprechen nicht gehalten werden, die Japan gemacht hat. Das eine war das Versprechen nach außen hin, dass es besonders kompakte Spiele sein werden. Das kann man nun wirklich nicht behaupten. Der Marathonlauf ist ja gerade in das über 800 Kilometer von Tokio entfernte Sapporo im Norden ausgelagert worden. Also die Spiele sind nachhaltig, das Olympiastadion ist weitgehend aus Holz. Das ist sicherlich neu und beeindruckend, aber von kompakten Olympia, das halte ich für übertrieben. Und auch das zweite Versprechen, nämlich das nach innen, dass dies ein Olympia des Wiederaufbaus sein sollte. Also gemeint war ein Wiederaufbau der Tsunami und von der Atomkatastrophe betroffenen Gebiete. Auch dieses Versprechen ist sicherlich nicht eingehalten worden. Es gibt ein paar Basketball- und Softballspiele. Und auch den Fackellauf im April wird er von Fukushima aus starten in diesen Tsunami-Gebieten. Aber sonst hat Olympia mit dem Wiederaufbau gar nichts zu tun.
Die Einschätzung von Martin Fritz, ARD-Korrespondent in Tokio. Für Deutschlands Top-Tischtennisteams geht es an diesem Wochenende um den Pokal. Und wenn ein Team in den vergangenen Jahren über die Tischtennisszene hinaus bekannt war, dann das des ehemaligen Weltranglisten-Ersten Timo Boll, nämlich Düsseldorf. Doch die Düsseldorfer scheiterten heute überraschend im Pokal-Halbfinale. Den Pokal holte das Team aus Grün-Wettersbach, einer Mannschaft, die erst seit 2015 in der Bundesliga spielt. Erich Wartusch.
Dieser Nachmittag endet mit einer kleinen Sensation. Der einzige Außenseiter unter den vier Teilnehmern des Finalturniers holt am Ende den Silberpokal. Der ASV Grün-Wettersbach, ein Stadtteil von Karlsruhe. Das Finale gewannen die von einer lautstarken Fangemeinde unterstützten Grün-Wettersbacher gegen Ochsenhausen mit 3:2. Hinter den nackten Zahlen steht ein unglaublich dramatischer Pokaltag in der mit über 4.500 Zuschauern gefüllten Arena in Neu-Ulm. Das Finale musste der Titelverteidiger aus Ochsenhausen ohne seine Nummer 1 bestreiten. Der Brasilianer Hugo Calderano hatte sich beim 3:2-Sieg seines Teams im Halbfinale gegen Düsseldorf im Match gegen Timo Boll verletzt. Grün-Wettersbach kam mit der nominell schwächsten Mannschaft, holte aber schon im Halbfinale ein völlig überraschendes 3:2 gegen den Bundesliga-Tabellenführer Saarbrücken. Das Finale musste im Doppel entschieden werden und auch hier behielt der Außenseiter die Oberhand. Im Team überragten zwei Deutsche, der starke Dang Chiu mit einem Einzel- und einem Doppelerfolg und der schon 36-jährige Wang Xi, nur die Nummer 490 der Weltrangliste, der jeweils seine Einzel im Halbfinale und Finale gewann. Grün-Wettersbach schlägt allen Etablierten ein Schnippchen.
berichtet Erich Wartusch. Und die große Welt- und Außenpolitik findet aktuell auch Niederschlag im Sport. Die Herrenfußballnationalmannschaft der USA hat ihr Trainingslager in Katar abgesagt. Die Entscheidung sei aufgrund der sich entwickelnden Lage in der Region getroffen worden. Das teilte US Soccer mit. Das ist der Verband. Ursprünglich sollten ab morgen 25 Spieler für 20 Tage in Katar trainieren. Apropos Trainingslager in Katar, da ist ja auch der FC Bayern zur Zeit. Und bei den Bayern hatte es sich schon länger angedeutet, dass Manuel Neuer einen neuen Konkurrenten im Tor bekommt, der wie er von Schalke nach München wechselt. Heute wurde Vollzug gemeldet. Alexander Nübel geht zu den Bayern. Thomas Kattenbeck.
Nübel gilt als eines der größten Torwarttalente in Deutschland, erhält bei den Bayern einen 5-Jahres-Vertrag, kommt zudem ablösefrei. Der 23-jährige Schalker Torhüter geht damit einen ähnlichen Weg wie einst Manuel Neuer. Der kam auch als Kapitän aus Schalke, hatte aber deutlich mehr Bundesligaspiele. Die Frage wird sein, wie viel Spielpraxis Nübel neben Neuer erhalten wird. Der Nationaltorwart, demnächst 34 Jahre alt, soll intern bereits angekündigt haben, dass er wie bisher möglichst viele Spiele bei den Bayern machen möchte.
Und jetzt, wo das bekannt ist, wird Nübel Schalke 04 nicht mehr als Kapitän in die Rückrunde führen. Man habe sich gemeinsam darauf verständigt, dass er sein Kapitänsamt abgibt, sagte Schalke-Trainer David Wagner im Trainingslager in Spanien. Das folgende Thema klingt für viele vermutlich erst einmal trocken, aber das dürfte sich ändern, wenn man sich seine Auswirkungen vor Augen führt. Es geht um Fernsehgelder, also das Geld, das zum Beispiel die Deutsche Fußballliga mit den Bildrechten fürs Fernsehen verdient. Es sind Millionen, die da jedes Jahr an die Vereine ausgeschüttet werden und die entscheidend mitprägen, was sich diese Clubs leisten können. Diese Bundesliga-Rechte werden dieses Jahr neu vergeben. Durch die neuen Player wie Amazon und Telekom kann das ein Rechteverkauf in neuen Dimensionen werden. Darüber habe ich mich mit einem unterhalten, der sich stark mit dem Business-Aspekt des Sports auseinandersetzt, Marco Klevenhagen, Chef des Magazins Sponsors und Organisator der Sport-Business-Messe Spobis. Ich habe ihn gefragt, ob er erwartet, dass die Milliarden dann nur so sprudeln.
Also, dass die Milliarden sprudeln, das erwarte ich schon. Die Frage ist, wie viel es über eine Milliarde hinausgeht. Also wir müssen natürlich gucken, wo kommt die Bundesliga jetzt gerade her? Und die Bundesliga macht mit ihren nationalen Medienrechten im Schnitt derzeit 1,16 Milliarden pro Saison an Einnahmen. Und dazu muss man wissen, dass diese durchschnittliche Zahl, diese durchschnittliche Summe, die wird nicht linear vergeben, sondern progressiv. Das heißt, jede Saison innerhalb von 4 Saisons gibt es immer ein bisschen mehr Geld zu verteilen für die Bundesligisten. Und die letzte Saison, über die wir dann reden, bevor dann sozusagen der neue Zyklus beginnt, da reden wir über 1,35 Milliarden. Das heißt, diese 1,35 Milliarden ist das, was die Bundesligisten ausgeschüttet bekommen. Und die rechnen natürlich mit diesem Geld. Und um diese Summe wieder zu erreichen, braucht es eine 17-prozentige Steigerung im Schnitt von den Medienpartnern, um das Niveau zu halten. Also das ist die Ausgangslage.
Dann frage ich jetzt nochmal andersrum. Ist das Bundesliga-Produkt aktuell überhaupt so attraktiv, dass da eine so große Steigerung drin ist?
Naja, die Steigerung von 17% wäre deutlich weniger als die Steigerung in den Jahren zuvor. Was wir feststellen, auch im europäischen Vergleich, dass es derzeit auch in anderen Märkten eine Seitwärtsbewegung gibt. Also die ganz großen Steigerungen aus dem Verkauf der Medienrechte für Fußball, die konnte man jetzt in den letzten 1-2 Saisons bei den Vergaben nicht mehr beobachten.
Was meinen Sie genau mit Seitwärtsbewegung?
Das heißt, dass keine größeren Steigerungen zu erwarten sind. Dazu muss man aber immer, finde ich, betrachten, von welchem Niveau wir kommen. Also 10% auf 1,35 Milliarden finde ich dann doch erheblich. Man kann natürlich nicht davon ausgehen, dass ein Produkt immer 80-prozentige Sprünge nach oben macht. Ob das der Bundesliga gewinnen wird, ist wirklich die große Frage, über das alle rätseln, oder ob man sagt, na, vielleicht stagniert man auf sehr hohem Niveau. Unzweifelhaft ist, glaube ich, dass die Fußball-Bundesliga mindestens aus nationaler Sicht immer noch das Medienprodukt schlechthin ist. Wir alle wissen, das läuft 7 Tage die Woche, 24 Stunden gibt es irgendwo Fußball bei uns im deutschen Fernsehen zu sehen. Ich glaube, daran wird sich per se auch nichts ändern.
Was können wir denn aus der Premier League lernen? Das Ganze war ja in den letzten Jahren immer großes Thema im Fußball. Wir haben da schon vor Jahren einen Giga-Deal gesehen, der auch Einfluss auf das Kräfteverhältnis im internationalen Fußball hat. Würden Sie sagen, dass man aus der Premier League auch gerade diese Seitwärtsbewegung schon lernen kann und vielleicht schon wichtige Schlüsse ziehen könnte?
Die Frage ist tatsächlich, ob der Fußball dann doch ja auch mit seiner Inflation an Angeboten, die es ja zu beobachten gibt, es ist ja nicht nur die Premier League oder die Bundesliga, sondern das gilt natürlich auch für die Angebote der FIFA oder der UEFA mit ihrer Champions League. Daher haben wir ja 7 Tage die Woche 24 Stunden Fußball, weil wir auch mittlerweile alles sehen und erreichen können. Ob da eine Sättigung jetzt da ist? Und die große Frage ist nicht, ob die Sättigung bei den Zuschauern unbedingt angekommen ist, sondern vor allem, ob diese bereit sind, weiterhin Angebote am Markt zu erwerben, über vor allem Pay-TV-Angebote oder ähnliches mehr. Denn das ist die Voraussetzung dafür, dass die, die die Rechte einkaufen, die großen Sendeanstalten, dass die eine Chance haben, ihre Investitionen zu refinanzieren und damit Geld zu verdienen. Und das wird immer schwieriger für die.
Jetzt ist ja schon klar geworden im Lauf des Jahres, dass die Deutsche Fußballliga die Live-Rechte nur an einen Anbieter verkaufen möchte. Zumindest ja da einen Antrag auch oder einen Vorstoß beim Bundeskartellamt gemacht hat. Welchen Einfluss kann das haben, wenn das durchgeht?
Ja, was Sie ansprechen, ist diese sogenannte No-Single-Buyer-Rule. In dem laufenden Zyklus ist die zum Tragen gekommen. Da war es verboten, dass ein Medium, ein Anbieter alle Rechte, Live-Rechte kauft. Das soll jetzt fürs nächste Mal anders sein. Das ist nicht komplett aufgehoben, aber es ist grundsätzlich möglich, dass ein Anbieter alle Rechte kaufen kann, muss dann aber einen Teil davon wieder an einen zweiten abgeben. Nichtsdestotrotz ist es diesmal möglich. Das kann es durchaus interessant machen, weil eben für das Pay-TV, ein erfolgreiches Pay-TV-Modell, immer noch der Schlüssel zu allem ist, maximale Exklusivität zu erreichen, damit eben die Zuschauer in Anführungszeichen dazu gezwungen werden, eben dann auch dieses Produkt nur bei diesem einen sehen zu können. Und das erhöht die Chancen, einfach damit auch Geld zu verdienen. Bisher ist das schwerlich gelungen, wenn man sich die Zahlen vor allem von Sky und Ähnliches anguckt.
Die Fans haben ja Sorge, dass neue Pakete zu immer noch mehr Abos führen werden. Und da beschwichtigt der DFL-Chef Christian Seifer, der ja nach eigener Aussage ein Abo-Chaos vermeiden will. Glauben Sie daran, dass es für die Fans am Ende gar nicht so schlimm kommt?
Das ist eine gute Frage. Dazu muss man wissen, was gerade vorab passiert ist. Vor ein paar Wochen wurden die Rechte für die UEFA Champions League in Deutschland vergeben. Und da ist Sky nicht zum Zuge gekommen, sondern Amazon hat relativ überraschend interessante Rechte, Live-Rechte gekauft, Amazon Prime, um genauer zu sein, und DAZN. Und jetzt schießen natürlich die Spekulationen ins Kraut. Also die eine Lesart ist, dass man davon ausgeht, wenn Sky jetzt keine Fußballrechte in der Champions League hat, müssen sie unbedingt Bundesliga-Rechte sich sichern, um weiterhin ihren Abonnentenstamm zu befriedigen. Das ist die eine Lesart und man glaubt, dass sie durchaus aggressiv bieten werden, um sich diese Live-Rechte zu sichern. Das würde für den Fan bedeuten, es verändert sich nicht so viel. Sky kriegt vielleicht sogar mehr denn je und man könnte weiterhin über Sky die Fußball-Bundesliga beziehen. Das ist die eine Lesart. Auf der anderen Seite muss man wissen, was wir anfangs unseres Gesprächs angesprochen haben, dass der Hauptbieter für die Live-Rechte, davon auszugehen ist, dass der pro Saison ungefähr 1 Milliarde wahrscheinlich investieren muss. Und bisher ist es Sky nicht gelungen, etwas über 800 Millionen, die sie investiert haben, zu refinanzieren. Ich glaube, Sky hat in den letzten 15 bis 20 Jahren nie eine schwarze Zahl geschrieben. Von daher wissen wir nicht, was die neuen Gesellschafter von Sky wirklich wollen. Comcast, Kabelbetreiber in Amerika. Ich bin gespannt, ob die wirklich bereit sind, nochmal so in die Vollen zu greifen oder ob die sagen, naja, das hat jetzt jahrelang nicht geklappt. Wir sind nur bereit, eine gewisse Summe auszugeben und wenn wir es dann nicht kriegen, dann probieren wir was anderes.
Was ist Ihre Prognose?
Ich glaube, dass Comcast als Gesellschafter von Sky sich ein Limit gesetzt hat. Wo das genau liegt, mag ich nicht zu spekulieren. Ich glaube schon, dass sie jetzt nicht radikal Gefahr laufen wollen, einen hohen prozentualen Anteil ihres Kundenstammes zu verlieren. Ich gehe davon aus, Sky wird diese Rechte jetzt bekommen. Gehe aber auch davon aus, dass wir keine größeren Gesamtumsatzsteigerungen zu erwarten haben.
Also müssen sich die Fans in Fußball-Deutschland nicht unbedingt die Sorge machen vor dem Ausverkauf des Fußballs, wie sie ja immer das Ganze betiteln.
Na, die Fans müssen sich sowieso gar keine Sorgen machen, weil wenn sie das alles nicht wollten und ihnen das zu teuer ist, müssen sie es ja nicht machen. Also ich finde, man muss immer auch ein bisschen aufpassen, dass man ja nicht so tut, dass es einen Zwang gäbe, sich die Fußball-Bundesliga anzugucken. Es gibt ja auch vieles anderes Schönes und es gibt die Fußball-Bundesliga auch in Highlight-Verwertungen und ähnlichem mehr. Wer die Fußball-Bundesliga live im Fernsehen verfolgen will,
muss reich sein.
Der muss zumindest bereit sein, eine gewisse Summe zu investieren, um sich das anzugucken. Ob man das gerecht findet oder nicht, das liegt ja bei einem jedem selbst, das zu entscheiden.
Die Einstellung von Marco Klevenhagen, Sportbusiness-Experte vom Magazin Sponsors. Für einen hätte das Jahr 2019 wohl noch ewig andauern können, den Tennisspieler Dominik Köpfer. Der Schwarzwälder hatte das, was man im Sport gerne einen Lauf nennt. Zum ersten Mal in Wimbledon bei einem Grand-Slam-Turnier dabei, danach bei den US Open kam er gleich bis ins Achtelfinale mit Riesenrummel auch in Deutschland, inklusive einem Sieg über einen Top-20-Spieler. Köpfer spielte sich in die Top 100 der Weltrangliste und wurde zum ersten Mal ins deutsche Davis-Cup-Team berufen. Er ist zum Saisonstart bereits in Australien angekommen und ich konnte schon gestern mit ihm sein Jahr 2019 bilanzieren und habe ihn gefragt, ob dieses Jahr überhaupt noch zu toppen sein wird für ihn.
Ja, ist auf jeden Fall natürlich sehr besonders gewesen. Habe ich mir natürlich so erhofft, aber habe ich natürlich nicht unbedingt gewusst, dass es dann auch so wird, weil ich vor allem am Anfang des Jahres Probleme gehabt habe, nicht so toll gespielt habe, nicht die Resultate gehabt, die ich gerne gehabt hätte und dann natürlich die Erfolge im Wimbledon US Open und dann auch fürs Davis Cup Team nominiert zu werden, ist natürlich sehr besonders für mich und hat mich sehr gefreut und jetzt im neuen Jahr ist natürlich ja sind neue Ziele gesetzt worden und die gilt jetzt zu erreichen.
Was nimmt man sich denn nach einem solchen Jahr vor?
Gut, jetzt ist eben ein bisschen auf einem anderen Level, einfach jetzt direkt in die Grand Slams reinzukommen, jetzt hier in Australien das erste Mal nicht durch die Quali gehen zu müssen oder ohne Wildcard. Mich dann auch auf der ATP-Tour-Ebene durchzusetzen und dort Erfahrung zu sammeln und dort dann eben meine Punkte zu bekommen für die Weltrangliste und einfach ja mich mit den besseren Spielern zu messen.
Ja, Sie sprechen das jetzt schon an. Für Sie stehen die Australian Open auf Hartplatz an, wo Sie erstmals im Hauptfeld stehen. Lassen Sie uns ein bisschen teilhaben. Was ist anders in der Herangehensweise an ein solches Turnier, wenn man von einer solchen Position jetzt startet?
Ja, erstmal ist natürlich finanziell erstmal eine Erleichterung, jetzt gleich am Anfang des Jahres schon mal viele Kosten zu decken, Coaches und Reisekosten. Von dem her ist das auf jeden Fall eine Erleichterung zu den letzten 2 Jahren, wo es dann einfach ja auch ums Überleben ein bisschen ging. Und dann, ja, natürlich ist es auch eine große Möglichkeit für mich, jetzt gleich Anfang des Jahres viele Punkte zu holen und natürlich auch Erfahrungen zu sammeln. Und man geht schon ein bisschen lockerer in die Saison rein, weil man weiß, dass er viele Möglichkeiten hat am Anfang des Jahres und jetzt auch 2 Turniere eben vor den Australian Open spielen zu können und nicht nur 1, weil man dann zur Qualifikation hin muss. Und ja, das ist natürlich jetzt schon eine Erleichterung, aber es ist auch, ja, ein bisschen, ich denke dann auch, dass der Druck dann auch da sein wird, wenn es dann soweit ist, weil es dann eben ja einfach auch eine größere Bühne ist, auf der man sich dann präsentieren muss.
Sie haben ja jetzt Ihr Team schon angesprochen. Was haben Sie denn in Ihrem Team verändern können durch den neuen Komfort, durch das neue Geld?
Jetzt ab diesem Jahr habe ich die Möglichkeit, mit einem Physio zu reisen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, jetzt vor allem auf dem nächsten Level, da eben ja jede Woche das Maximale aus mir rausholen muss, damit ich da mithalten kann. Und von dem her ist das, denke ich, sehr wichtig, um auch gesund zu bleiben in der Saison und ja die ganze Saison durchspielen zu können auf einem möglichst hohen Level. Und dann eben, ja, ich reise mit dem gleichen Coach wie letztes Jahr. Von dem her hat sich eigentlich nur die Physio-Situation ein bisschen geändert und verbessert.
Und Sie haben den Zwiespalt zwischen ein wenig Druck aus der Vorsaison vielleicht und aber auch einer Lockerheit, die das Ihnen gibt, jetzt schon angesprochen. Wie schafft man es denn, einen solchen Lauf über die Saisonpause hinüber zu retten und dann auch wirklich anzuknüpfen?
Ja, das ist nicht so einfach, vor allen Dingen auch emotional, denke ich. Das war schon relativ viel, was da am Ende des Jahres auf mich ja eingegangen ist. Und dann ja durch Davis Cup nochmal ein Highlight des Jahres gehabt und dann eben ja ein bisschen versucht runterzukommen, 1-2 Wochen frei zu machen und dann eben wieder ja alles wieder reinzuhängen in die neue Saison, hart trainieren, viel Fitness für die Saison zu schaffen und dann ja eben, ich denke, emotional ist es auf jeden Fall wichtig, auch das Selbstvertrauen zu haben, dass man eben es schon mal geschafft hat, in die 4. Runde von dem Grand Slam zu kommen, dass man eben schon mal mit den Topspielern mitspielen konnte. Und ja, ich denke, das wird mir auch jetzt in der neuen Saison relativ viel helfen, jetzt in, vor allem anfangs, wenn ich dann auch gegen bessere Spieler spiele, dass ich auch den Glauben daran auch habe, dass ich gegen die gewinnen kann.
Ihr konkretes Ziel für das Jahr 2020 haben Sie uns jetzt noch nicht genannt. Verraten Sie es uns?
Auf jeden Fall, gut, jetzt auch im Olympiajahr ist auf jeden Fall die Chance da eben auch das erste Mal bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Deshalb ist Top 50, Top 60 auf jeden Fall das Ziel bis Mitte des Jahres, bis kurz vor Wimbledon, da das eben dann auch gleichbedeutend wäre mit der Olympiateilnahme.
Herr Köpfer, wir müssen noch ganz kurz über den Ort sprechen, an dem Sie sich jetzt gerade befinden. Australien ist ja gerade wegen der anhaltenden schlimmen Buschfeuer in den Schlagzeilen. Was bekommen Sie denn vor Ort davon mit?
Ja, wir mussten jetzt aus, das Turnier wäre in Canberra gewesen, das erste Turnier, aber es wurde verlegt wegen den schlechten Wetterbedingungen, weil eben der Rauch einfach so schlecht ist, dass man nicht mehr draußen richtig laufen kann. Von dem her sind wir jetzt vorher nach Melbourne geflogen und dann von dort weitergefahren zum Turnier, sozusagen zur Ersatzanlage, wo eben ja die Sonne noch scheint, aber man weiß nie, je nachdem wie Winde hier auch drehen, ist schon extrem, das ganze Land eigentlich voll am Brennen ist und natürlich ja schlimm für die Leute hier und kriegt auch schon mit auch in den Nachrichten, von dem her ja nicht so einfach, aber jetzt zum Glück in Bendigo, wo sie jetzt das Ersatzturnier hingeschoben haben, dort ist im Moment das Wetter gut, von dem her ja hoffen wir, dass es so bleibt.
Der Tennisprofi Dominik Köpfer, aktuell in Australien, mit ihm habe ich bereits gestern gesprochen. Es ist schon ein paar Jahre her, da haben wir hier im Deutschlandfunk über die kuriose Situation von weiblichen Highschool-Sportlern berichtet, die in der Sportart Ringen gegen Jungen auf die Matte gehen. Ringen boomt inzwischen bei Mädchen in den USA und was umso bemerkenswerter ist, was damals nur ein Flämmchen war, hat inzwischen richtig Feuer entwickelt. Freistilringen ist die Wachstumssportart Nummer 1 für Mädchen in den USA. Jürgen Kalber berichtet.
Die Veranstaltung jedes Jahr im Frühjahr gehört im Bundesstaat North Carolina zu den Klassikern des amerikanischen Schulsports. Hunderte von Schülern kommen in einer großen Halle vor ein paar tausend Zuschauern zusammen, um ihre Meister im Ringen zu ermitteln. Alles fein getrennt nach Altersstufen und Gewichtsklassen, damit es möglichst fair zugeht. Das Prozedere schloss allerdings seit ewigen Zeiten eine ganz bestimmte Gruppe bewusst aus, junge Mädchen. Anfang 2019 allerdings gaben sich die Veranstalter endlich einen Ruck und luden knapp 100 der besten Mädchen aus 55 Schulen ein, und zwar zu einem separaten Turnier. Die erste, die ihren Wettbewerb gewann, die 18-jährige Mittelgewichtlerin Amber Parker, wurde entsprechend gefeiert und aus dem Stand zu einer lokalen Berühmtheit.
Ich dachte nur, wow, ich habe es gepackt. Ich habe so hart gearbeitet. Jetzt ist es Realität geworden.
Amber hatte erst ein Jahr zuvor mit dem Ringen angefangen und konnte an ihrer Schule nur gegen gleichaltrige Jungen antreten. Ein Los, das sie mit vielen teilt. Die Sportart erlebt zwar einen Boom und hat innerhalb weniger Jahre eine Zahl von rund 20.000 Teenagerinnen amerikaweit angelockt. Es reizt sie, was ihnen die Sportart abverlangt. Eine 16-jährige Ringerin erklärte einem Reporter in North Carolina: Ich treibe mich stärker an. Ich stehe jedes Mal wieder auf. Und ich gebe nicht auf. Aber die Entfaltungsmöglichkeiten sind nach wie vor mager. So mangelt es unter anderem an Angeboten auf der College-Ebene, also dort, wo Sport in Amerika traditionell die Idee von körperlicher und geistiger Fitness am markantesten kultiviert hat. Immerhin wird mittlerweile von unten mehr Druck gemacht, etwa durch die Initiative Wrestle Like a Girl, Ringen wie ein Mädchen.
My name is Bree Santos, I'm from Culpeper, Virginia, and I wrestle like a girl.
He is Curly David. And I wrestle like a girl.
Haley Cancellari, I wrestle Staten Island, New York, and I wrestle like a girl.
Gegründet wurde die Kampagne von Sally Roberts. Sie hatte die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2008 knapp verpasst und anschließend 6 Jahre in der amerikanischen Armee gedient, unter anderem in Afghanistan. Roberts erklärte in dieser Woche dem Deutschlandfunk die frappante Entwicklung.
The history of female wrestling in the US has started from the Olympic movement and it's working its way down.
Ringen für die Frauen begann ganz oben mit der Aufnahme ins olympische Programm. Inzwischen haben wir 20 Bundesstaaten, in denen Mädchen offiziell anerkannt ringen und in Turnieren auf staatlicher Ebene untereinander Meisterschaften austragen. Mit den Angeboten und den Chancen ist die Zahl der Teilnehmerinnen gestiegen. Und das wird von den Entscheidungsträgern inzwischen in wachsendem Maße akzeptiert.
if they create these opportunities for girls and women, it's going to increase participation.
Ein Schneeballeffekt, der vielleicht auch im Laufe der Zeit ein ganz bestimmtes Problem lösen kann. Dort, wo es keine eigenen Wettbewerbe für Mädchen gibt, passiert es immer wieder, dass sich Jungen weigern, gegen sie anzutreten. So wie neulich in Colorado bei den Staatsmeisterschaften der Schüler. Resultat: große Schlagzeilen und darunter die Begründung des Verweigerers: mir behagen eine Reihe von Dingen nicht. Der Körperkontakt und auch die Aggressivität, die einfach dazugehört. Ich will keine junge Dame so behandeln. Nicht auf der Matte und nicht abseits der Matte. Aber auch Mädchen finden diese Situation nicht ideal, erläutert Sally Roberts.
Female athletes are saying, we prefer competing against other females.
Die Sportlerinnen sagen immer wieder, dass sie lieber gegen andere weibliche Athleten kämpfen. Es stärkt ihr Gefühl für ihren Körper. Man sorgt für so etwas wie Schwesternschaft. Und sie erleben so nicht denselben kulturellen und gesellschaftlichen Druck.
Sie selbst hatte als Teenager die Erfahrung gemacht, gegen Jungen anzutreten und weiß,
die Bewegung des weiblichen Körpers ist anders. Ich habe das im Training erlebt, wo ich sowohl gegen Männer als auch gegen Frauen gerungen habe.
Auch in Deutschland tut sich übrigens beim Mädchenringen inzwischen etwas. Das zeigte eine Veranstaltung in Berlin im August, der allererste Schoolgirls Team Cup, ein Mannschaftswettbewerb für den weiblichen Nachwuchs.
Berichtet Jürgen Kalver. Und das war's auch schon wieder mit Sport am Samstag. Schön, dass Sie heute dabei waren. Und wenn Sie noch mehr vom Sport hören wollen, dann können Sie das tun hier im Deutschlandfunk ab 22.50 Uhr in Sport aktuell. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Tschüss.